Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
I will build a great, great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall.
Ja, so klang das Versprechen. Eine großartige Mauer wollte Donald Trump vor 4 Jahren bauen und Mexiko sollte sie bezahlen. Was ist daraus geworden? Um die Mauer und andere durchaus erfolgreiche Maßnahmen der Abschottung in den USA, darum geht es heute in der Weltzeit. Ich bin Ellen Hering, herzlich willkommen. Die Einwanderung stoppen. Mit diesem Versprechen hat Donald Trump viele, viele Stimmen gewonnen, unter denen, die latent Angst haben vor einer sogenannten Überfremdung der USA. Diese Angst trifft Latinos und Latinas insbesondere, aber auch Zuwanderer aus muslimischen Ländern oder bestimmten Regionen Afrikas. Für sie setzte Trump Einreiseverbote durch. Er verhinderte auch die unter Obama versprochene Legalisierung von jungen Menschen, die in den USA leben, aber keine Papiere haben. Ein ganzes Paket von Maßnahmen gegen Einwanderung verabschiedete Trump in seiner Amtszeit. Aber nichts davon ist so populär, so sichtbar und so unmittelbar begreifbar wie die Mauer an der Grenze zu Mexiko. Es war das wichtigste Projekt in diesem Zusammenhang und es musste durchgesetzt werden. Das ist geglückt. Wenn auch nicht ganz, wie ursprünglich geplant und zu einem hohen Preis. Kerstin Zill berichtet aus Kalifornien.
Das Video zeigt Demonstranten, die an der Grenze zwischen Arizona und Mexiko seit Wochen versuchen, den Bau der Mauer in einem Naturschutzgebiet aufzuhalten. Sie geben nicht auf. Obwohl es heiß ist, über 30 Grad, obwohl es zwischen niedrigen Büschen, Kakteen und vertrocknetem Gras keinen Schatten gibt, obwohl sie Masken tragen müssen wegen des Coronavirus, obwohl Sicherheitskräfte mit Tränengas und Gummigeschossen auf sie zielen, obwohl sie verhaftet werden. Die meisten Demonstranten gehören zum Stamm der Tohono O'odham, dessen Gebiet umfasst Land auf beiden Seiten der Grenze. April Ignacio gehört zu der Gruppe, die versucht, den Mauerbau zu stoppen.
Wir wachsen auf mit dem Wissen, dass dies unser Land ist, dass es unsere Aufgabe ist, es zu pflegen und zu erhalten. So ehren wir unseren Schöpfer. Schon als Kinder lernen wir von der engen Verbindung zwischen uns und dem Land, aus dem wir kommen.
Die Aktivistin erzählt bei einem Online-Forum über die aktuelle Lage der Zerstörung. Bauarbeiter sprengen mit Dynamit Scharten in Bergkuppen und zapfen in der Wüste kostbares Quellwasser ab für das Mischen von Beton. Bulldozer plätten das Nationalparkgelände und ebnen Bergkuppen. Laster und Lärm verscheuchen Tiere und zerstören Pflanzen. Das Ausmaß der Mauerbauten sei weit größer als erwartet.
We knew that there was border wall fencing, but not the magnitude that we are experiencing or we're seeing now.
Ned Norris, der Vorsitzende des Stammes der Tohono O'odham, beschrieb im Februar vor dem US-Kongress mit Tränen in den Augen, was mit dem Land, dessen Schutz seine Aufgabe ist, geschieht.
It's hard to see the blasting that you showed on the video today.
Es tut weh, die Sprengungen zu sehen, die Sie heute auf dem Video gezeigt haben. Denn ich weiß in meinem Herzen, was uns unsere Stammesältesten gesagt haben. Dort sind unsere Vorfahren zu Hause. Diese Sprengungen haben sie aufgestört und unserem Volk für immer Schaden zugefügt.
Der Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko war Donald Trumps prominentestes Wahlversprechen.
Number one. Are you ready? Are you ready? We will build a great wall along the southern border.
Aus starkem Beton sollte die Mauer sein, unüberwindbar, hoch, mächtig und schön.
We will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall.
Trump macht sein Versprechen wahr. Die Grenzbefestigung besteht aus Stahlpollern, eingelassen in ein unterirdisches Betonfundament. Gut 9 Meter hoch, mehr als doppelt so hoch wie die Berliner Mauer. 15 Zentimeter dick, gefüllt mit Beton und Stahlstreben. Donald Trump nennt sie den Rolls-Royce aller Mauern. Knapp 550 Kilometer dieser Befestigung sind fertig. Das gab die US-Grenzbehörde Ende September bekannt. Viel davon ist auf Gebieten, die bereits Grenzsicherung hatten, allerdings nur knapp 3 Meter hohe, verrostete Metallplatten oder Schranken, die Autos blockierten, nicht aber Tiere oder Menschen. Derzeit würden fast 3 Kilometer Grenzsicherung pro Tag gebaut und damit bis zum Ende des Jahres mehr als 700 Kilometer vervollständigt. Knapp 2450 Kilometer sind also noch entweder ganz ohne oder ohne verstärkte Befestigung. Davon sind allerdings 2000 entlang des Rio Grande, der extrem gefährlich zu überqueren ist. Männer und Frauen, die die Grenze Tag und Nacht bewachen, seien dankbar für den Bau, sagte der kommissarische Chef der Grenzbehörde Mark Morgan in einem Interview mit dem Trump-freundlichen Podcast Fox Across America. Drogen und Menschenhandel seien bereits erheblich eingedämmt.
Wir bauen keine Mauer, um die Eitelkeit des Präsidenten zu befriedigen. Anders als seine Vorgänger kam er an die Grenze und fragte, was die Kräfte dort brauchen. Dazu gehört ein Grenzsystem mit integriertem Licht, Technologie, Zugangsstraßen etc. Wir sollten diesem Einsatz Beifall zollen.
Fortschritt beim Mauerbau wird vor allem in Kalifornien und Arizona gemacht. Dort ist die Bundesregierung für die meisten Grenzgebiete zuständig, nicht die Bundesstaaten oder Privatbesitzer. In Texas ist das meiste Grenzland in Privatbesitz. Dort geht der Bau der Mauer nur langsam voran, obwohl US-Präsident Trump im Februar des vergangenen Jahres einen nationalen Notstand an der Grenze ausrief. Das erlaubte ihm durch ein unter Präsident Bush Jr. eingeführtes Gesetz, knapp 50 gesetzliche Auflagen für Bauarbeiten zu umgehen. Dazu gehören Regulierungen zum Schutz von Luft, Wasser und heiligen Stätten indigener Völker, erklärt Sandy Barr, Direktorin des Sierra Clubs in Arizona. Menschen- und Drogenschmuggler würden Wege finden, die neue Grenze zu überwinden. Viele Tiere hätten dagegen keine Chance.
Wenn es heiß und trocken wird, wie jedes Jahr im Sommer, suchen sie Wasser. Rehe und Jaguare zum Beispiel. Nun kommen sie nicht mehr zu ihren gewohnten Quellen. Wir verlieren schon so viele Arten wegen des Klimawandels. Die Mauer könnte den verbliebenen Tieren den Rest geben.
Doch der fortschreitende Mauerbau bringt auch mehr Menschen in Gefahr. Flüchtlinge, die von Mexiko ohne Antrag auf Asyl die USA erreichen wollen, werden in immer abgeschiedenere Gegenden verdrängt. Die Zahl der Menschen, die im Rio Grande und in der Steinwüste Arizona starben, ist 2020 im Vergleich zum vorigen Jahr um mehr als ein Viertel gestiegen. Das berichtet das Berliner Missing Migrant Project. Die meisten von ihnen kamen aus Mexiko oder flüchteten vor Gewalt und Armut aus den Ländern Mittelamerikas. Insgesamt nahmen die Grenzbehörden von Oktober 2019 bis September dieses Jahres über 400.000 Menschen fest, die versuchten, illegal in die USA zu kommen. Im Jahr davor waren es mehr als doppelt so viel. Trumps Mauerprojekt werde Flüchtlinge aber nie komplett aufhalten, sagt Nathan Pearl Rosenthal, Professor für Immigrationsgeschichte an der University of Southern California in Los Angeles.
The idea that any barrier is going to prevent people from leaving a place where they are literally dying.
Wer glaubt, dass irgendein Hindernis Menschen davon abhält, ein Land zu verlassen, in dem ihnen der Tod droht, für einen Ort, wo sie leben und sich entwickeln können, der versteht nicht, was Menschen antreibt. Die Mauer ist nicht nur wirkungslos, sie wird Leute umbringen.
Sehr wirkungsvoll, um Menschen von den USA fernzuhalten, sind dagegen Dekrete, die Präsident Trump erließ. Die Liste ist nahezu endlos. Dazu gehören Einreisebeschränkungen für Muslime, Reduzierung der Aufnahmequote für Flüchtlinge von 110.000 unter Präsident Obama zu 15.000 im laufenden Haushaltsjahr. Die sogenannte Zero-Tolerance-Policy, die erlaubte es Grenz- und Immigrationsbehörden, Kleinkinder an der Grenze von ihren Eltern zu trennen. Eine Praxis, die Gerichte später als verfassungswidrig verboten. Doch noch immer sind nicht alle Kinder wieder mit ihren Eltern vereint und die Opfer dieser Politik sind traumatisiert. Das sogenannte Remain in Mexico-Programm, das zwingt Zehntausende Asylbewerber auf der südlichen Seite der Grenze auf den Beginn ihrer Gerichtsverfahren zu warten, in improvisierten Lagern monatelang. Die Ablehnung aller Asylanträge von Bewerbern, die auf der Flucht ein sogenanntes sicheres Land durchquert haben. Das betrifft praktisch alle Flüchtenden aus Mittelamerika, die nun in Mexiko bleiben müssen. und schließlich mit dem Coronavirus begründete zusätzliche Beschränkungen. Die erlauben es unter anderem, Asylbewerber an der Grenze ohne jegliche Anhörung direkt abzuweisen. Seit März dieses Jahres sind mehr als 159.000 Menschen davon betroffen, darunter rund 8.000 unbegleitete Minderjährige. Trumps Anti-Immigrationspolitik wende sich bewusst gegen eine ganz bestimmte Zielgruppe, sagt USC-Professor Pearl Rosenthal.
He came into office, of course, promising to massively curb immigration.
Er kam ins Amt mit der Ankündigung, Einwanderung massiv zu reduzieren. Damit meinte er Einwanderung aus Ländern mit mehrheitlich nicht weißer Bevölkerung. Mexiko, Mittelamerika, Afrika südlich der Sahara, Indien. Als Chef der Exekutive kann er diese Prozesse verlangsamen, Zahlen reduzieren, die Entwicklung aufhalten.
Außerdem macht Präsident Trump den rund 11 Millionen Immigranten, die in den USA ohne geregelte Aufenthaltsgenehmigung leben, die Existenz zusätzlich schwer. Dazu gehören die sogenannten Dreamer, rund 700.000 Einwanderer, die vor ihrem 17. Geburtstag in die USA kamen. Jahrelang kämpften sie für Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen. 2012 führte Präsident Obama dann die sogenannte Deferred Action for Childhood Arrivals ein, kurz DACA. Sie ermöglichte den Dreamern, legal zu arbeiten, legal Auto zu fahren und außerhalb der USA zu reisen. Sie konnten finanzielle Unterstützung für Studium beantragen und bekamen den Zugang zu einer Krankenversicherung. Außerdem schützte DACA sie vor der Abschiebung. Nadia Sulbaran war 3 Jahre alt, als ihre Eltern sie aus Mexiko nach Kalifornien brachten. Die alleinerziehende Mutter von 2 Söhnen sagt, sie habe 2 Jahre lang gezögert, DACA zu beantragen. Nadia hatte Angst und viele Fragen.
Werden sie das gegen uns benutzen? Ist das nur ein Weg, an unsere Informationen zu kommen? Denn dann wissen sie, wo ich bin. Dann wissen sie auch, wo meine Eltern sind, dass sie keine Papiere haben. Und dann können sie abschieben.
Diese Angst verstärkte sich mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Der hatte den Dreamern im Wahlkampf zwar versprochen, ihren Status nicht anzufechten, doch wenige Monate nach Amtsantritt ordnete Trump an, keine DACA-Anträge mehr zu genehmigen und bestehende Verträge nicht zu verlängern. Der Beschluss wurde sofort von mehreren US-Bundesstaaten und Bürgerrechtsorganisationen vor Gericht angefochten. Trumps Anti-Immigrationsrhetorik habe jedoch jede Hoffnung auf einen Weg zur Legalisierung der jungen Immigranten zerstört, sagt Nancy Mesa. Sie kam im Alter von 2 Jahren mit ihrer Mutter in die USA und kämpft seit über 10 Jahren um die Rechte für Einwanderer.
When Trump came after DACA, like that, I know that really had a huge impact on me because.
Als Trump DACA angriff, hat mich das sehr erschreckt. Dafür hatten wir so sehr gekämpft. Das ist das Baby unserer Bewegung. Wir hatten das durch unseren Druck erreicht. Ich mache mir vor allem Sorgen um die jüngeren DACA-Empfänger, die im Gegensatz zu mir nicht wissen, wie man sich durch das Leben ohne Papiere manövriert.
Nadia Sulbaran hat auch schon einen Plan für ein Leben ohne DACA. Statt für ein regelmäßiges und steuerpflichtiges Gehalt im Anwaltsbüro wird sie schwarz für Cash als Hundesitterin arbeiten und Kinder der Nachbarn zum Sport und anderen Aktivitäten fahren. Sollte sie abgeschoben werden, würde Nadia ihre 7 und 9 Jahre alten Söhne beim Vater in den USA zurücklassen, damit sie weiter zur Schule gehen können. Der Vater hat die US-Staatsbürgerschaft.
Es ist wirklich schrecklich, daran zu denken, dass ich diese Entscheidung vielleicht treffen muss, auch weil es sicherer für sie ist. Als englisch sprechende Frau ist es gefährlich in Mexiko. Sie werden denken, ich habe Geld. Es werden dort gerade viele Frauen entführt und ermordet.
Im Juni gab der oberste Gerichtshof den DACA-Empfängern neue Hoffnung. Trumps Widerruf der Obama-Entscheidung sei willkürlich gewesen. Er verstoße außerdem gegen ein Gesetz für Regelungsänderungen mit weitreichenden Konsequenzen. Das 2012 von Präsident Obama eingeführte Gesetz bleibe deshalb in Kraft. Einen Monat später veröffentlichte das US-Heimatschutzministerium trotzdem neue DACA-Einschränkungen. Seither werden keine neuen Anträge mehr genehmigt. Verlängerungen gelten nicht mehr 2, sondern nur noch 1 Jahr, bei gleicher Antragsgebühr von knapp $500. Reisegenehmigungen wurden gestrichen. Die Regierung behalte sich außerdem vor, DACA jederzeit komplett zu beenden. Diese Reaktion sei ein Hohn auf die Gerechtigkeit, sagt USC-Geschichtsprofessor Nathan Pearl Rosenthal.
It is, to put it in the technical term, bananas.
Um es deutlich zu sagen, es ist völlig daneben, sie zurückzuschicken in ein Land, das nicht wirklich ihres ist. Ihre Papiere und ihre gesellschaftliche Existenz passen nicht zusammen. Wir sind moralisch und ethisch verpflichtet, dieses Dilemma zu lösen. Die Trump-Regierung hat es unmöglich gemacht.
Aktivisten setzen nun darauf, dass Joe Biden im Januar US-Präsident wird und wie versprochen DACA-Empfängern die US-Staatsbürgerschaft gibt. Ihr Vertrauen in den ehemaligen Vizepräsidenten ist allerdings eingeschränkt, weil unter Obamas und seiner Regierung mehr Menschen abgeschoben wurden als unter George Bush oder Donald Trump. Es gehe in US-Immigrationspolitik außerdem um so viel mehr als die Dreamer, sagt Nancy Mesa. Sorgen bereite ihr, dass das Thema Einwanderung im Wahlkampf weder in Reden noch Debatten eine große Rolle gespielt habe. Umso wichtiger sei es, Joe Biden und Kamala Harris im Falle eines Wahlsiegs der Demokraten zur Verantwortung zu ziehen.
For us, election season isn't just over on November 3rd.
Unsere Arbeit geht nach dem 3. November erst richtig los. Wir müssen Druck ausüben, dass in den ersten 100 Tagen der neuen Regierung Gerechtigkeit für Immigranten Vorrang hat. Wir fordern einen Weg zur Staatsbürgerschaft, nicht nur für uns, ein Moratorium für Abschiebungen und dass alle, die in Lagern sind, entlassen und mit ihren Familien vereint werden.
Auch die indigenen Demonstranten an der Grenze zwischen Arizona und Mexiko konnten inzwischen einen gerichtlichen Teilerfolg verbuchen. Ein Berufungsgericht in Kalifornien befand Anfang Oktober, dass es verfassungswidrig ist, Gelder aus dem US-Verteidigungshaushalt für den Mauerbau zu nutzen. Die Richter ordneten an, Arbeiten an der Grenze, die aus diesen Mitteln finanziert werden, zu stoppen. Präsident Trump hatte im vergangenen Jahr 10 Milliarden Dollar Militärausgaben für sein Prestigeprojekt umfunktioniert. Denn Mexiko hat bis heute keinen Cent für die Mauer bezahlt. Aber das Urteil schert die Trump-Regierung erst einmal nicht. Es wurde sofort Einspruch erhoben, die Bauarbeiten wurden nicht einmal unterbrochen. Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat angekündigt, den Mauerbau am ersten Tag seiner Amtszeit zu stoppen. Die Washington Post meldet unterdessen, dass Schlepper schon Wege gefunden haben, die betonverstärkten, 3 Stockwerke hohen Stahlpoller zu überwinden. Mit Spezialwerkzeug aus dem Baumarkt würde es ihnen gelingen, die Befestigungen in wenigen Minuten durchzusägen. Ein anderer Weg von Mexiko in die USA erfolge mit Hilfe von selbstgemachten langen Strickleitern.
Kerstin Zilm aus Kalifornien war das. Mit Strickleitern lässt sich also die angeblich schönste und großartigste Mauer der Welt überwinden. Da schauen wir doch mal, was Anne Demmer im ARD-Studio in Mexiko dazu sagt. Hallo, Frau Demmer.
Hallo.
Strickleitern zur Überwindung von Trumps Mauer. Hat sich das in Mexiko schon rumgesprochen?
Also soweit ich weiß, wird in den mexikanischen Baumärkten im Norden noch keine Werbung für Strickleitern gemacht, um Trumps Mauer zu überwinden. Aber klar ist, dass es immer schwieriger wird, über die Grenze zu kommen. Die Migrantinnen und Migranten, die nach wie vor an ihrem Ziel, den USA, festhalten, nehmen deswegen auch gefährlichere Routen in Kauf.
Was ist denn Ihr Eindruck? Schreckt jetzt dieses Szenario ab, die lange Reise in den Norden anzutreten? Oder ist es eher die Situation, dass es einfach schwieriger geworden ist?
Also ich denke nicht, dass es tatsächlich abschreckt. An der Situation in den Herkunftsländern hat sich ja nichts geändert, wie etwa in Honduras, Guatemala oder El Salvador. Die Menschen flüchten dort nach wie vor der Gewalt der Jugendbanden, der Korruption, der wirtschaftlichen Krise. Mit der Pandemie spitzt sich die Situation in den Herkunftsländern ja eher noch weiter zu, also verschärft sich die Armut. Um ein Beispiel zu nennen, vor der Krise galten bereits 60% der Bevölkerung in Honduras als arm. In Zukunft wird das noch mehr sein. Und waren es früher vor allen Dingen junge alleinreisende Männer, sind es jetzt oftmals ganze Familien mit kleinen Kindern, die sich auf den Weg gemacht haben. Während der Pandemie hat sich die Zahl natürlich reduziert. Langsam öffnen sich allerdings auch die Grenzen in Mittelamerika wieder. Eine Karawane ist ja mit mehreren tausend Menschen vor rund 2 Wochen von Honduras aus, hat sich auf den Weg gemacht. Und ein großer Teil von ihnen ist aber auch wieder umgekehrt, nachdem der guatemaltekische Präsident Alejandro Yamatei mit Festnahmen und Abschiebungen drohte. Eben trotz der Pandemie und den schweren Bedingungen gibt es wieder Leute, die sich auf den Weg machen. Oftmals werden sie aber von der lokalen Bevölkerung auf ihrem Weg angefeindet, weil sie befürchten, dass die Migrantinnen und Migranten das Coronavirus einschleppen. Also es ist kein einfacher Weg.
Sie sprechen jetzt von Mittelamerika. Wie sieht es eigentlich in Mexiko selber aus? Macht sich da noch jemand auf den Weg in Norden und über die Grenze?
Naja, man muss sagen, auch hier spitzt sich natürlich die Situation zu. Die meisten Menschen in Mexiko leben ja auch vom informellen Sektor und haben ihre Jobs verloren oder kein Einkommen mehr. Also insofern gibt es auch da Leute, die sich wieder in Richtung Norden aufmachen und versuchen rüberzukommen.
Die meisten, die aber jetzt an der Grenze im Norden ausharren, die kommen ja aus Mittelamerika. Wie sind diese Flüchtlinge jetzt eigentlich untergebracht und wovon leben die?
Also es gibt vor allen Dingen kirchliche Organisationen, die den Migranten und Geflüchteten Obdach bieten. Aber auch hier muss man sagen, dass in Zeiten der Pandemie die Herbergen ihre Aufnahmekapazitäten eingeschränkt haben, damit sich die Menschen nicht anstecken. Ich habe eine Migrantenherberge vor einigen Wochen in Tijuana besucht. Da leben dann ganze Familien in kleinen Iglu-Zelten, die in einer großen Halle aufgeschlagen wurden. Das sind natürlich sehr beengte Verhältnisse. Aber die Menschen sind trotzdem froh, dass sie überhaupt eine Unterkunft haben und dort auch versorgt werden. Hier herrschen strenge Hygieneregeln. Viele Einrichtungen haben auch für den Notfall eigene Quarantänezentren eingerichtet.
Hilft eigentlich die mexikanische Regierung da auch?
Wenig. Also im Gegenteil, die staatlichen Unterkünfte sind schlecht ausgerüstet. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass es unzureichend Wasser gibt, Seife und auch die medizinische Ausrüstung ist mangelhaft. Es sind vor allen Dingen die NGOs und Migranteninitiativen, zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich um die Menschen kümmern, deren Netzwerke aber offenbar gut funktionieren, wie es heißt.
Wie beobachtet man denn jetzt in Mexiko den US-amerikanischen Wahlkampf? Da wird man ja vermutlich auf einen Sieg der Demokraten hoffen, oder?
Ja, sicherlich erhoffen sich die Menschen in Mexiko eine humanitärere Politik, auch einen anderen Ton, einen anderen Umgang, sollte der Demokrat Joe Biden die US-Wahlen für sich entscheiden. Die Mexikaner mussten sich ja auch einiges von Donald Trump anhören. Sie seien Kriminelle und Vergewaltiger. So hatte sie ja Trump immer wieder beschimpft. Letztendlich hat der US-Präsident Mexiko ja im letzten Jahr massiv unter Druck gesetzt, mit Strafzöllen auf Warenimporte von über 25% gedroht, wenn Mexiko nicht alles dran setzt, um die Migrantinnen und Migranten schon viel weiter im Süden abzufangen, damit sie gar nicht erst an die Nordgrenze zu den USA gelangen. Daraufhin hat AMLO, wie der mexikanische Präsident kurz in Mexiko ja genannt wird, tausende Sicherheitskräfte an die Süd- und Nordgrenze geschickt und de facto bezahlt nun tatsächlich Mexiko für die Mauer. Das hatte Trump ja immer wieder lauthals gefordert. Die Frage ist natürlich, was sich mit einer demokratischen Regierung tatsächlich verändern wird. Experten sagen, dass auch mit Joe Biden als Präsident mit einer relativ restriktiven Migrationspolitik zu rechnen ist. Und man sollte natürlich nicht vergessen, dass es auch unter Obama Massenabschiebungen gab und da war Biden Vizepräsident.
Was könnte denn nun perspektivisch, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Mauer bestehen bleibt, in welcher Form auch immer. Was könnte denn jetzt perspektivisch mit den Menschen aus Mittelamerika, die jetzt dort an der Grenze ausharren, was könnte da geschehen? Werden die in Mexiko dann irgendwie integriert?
Nee, man muss sagen, auch während der Pandemie hat Mexiko auch abgeschoben und die Menschen befinden sich in einer verzweifelten Situation. Sie sitzen im wahrsten Sinne des Wortes fest. Viele werden versuchen, gefährlichere Routen durch die Wüste oder mithilfe eines Schleppers über die Grenze zu kommen. Sie setzen sich großen Gefahren aus, sind schutzlos, haben kein Einkommen und sind damit natürlich auch einfache Beute für das organisierte Verbrechen, in deren Hände sie dann unter Umständen fallen. Andere werden auch versuchen, ein Leben in Mexiko aufzubauen, wobei mit der Pandemie natürlich auch hier die Wirtschaftskrise sich immer weiter zuspitzt und es auch weniger Perspektiven also gibt.
Danke, Anne Demmer, nach Mexiko ins ARD-Studio. Danke für die Zeit und für die Information.
Gerne.
Die Hoffnung, man könne Menschen, die in tiefer Not sind, davon abhalten, zu emigrieren, die ist seit jeher trügerisch. Aber sie stirbt nicht. Trumps Wahlversprechen, die Abschottungspolitik und die Mauer. Das war unser Thema heute. Und in diesem Zusammenhang weise ich gerne auch auf andere Podcast-Folgen der Weltzeit hin, zum Beispiel zu Moria, zu der Situation in Westafrika, zu den Verhandlungen der EU mit der Türkei, in der Flüchtlingsfrage. Und natürlich auch auf die nächste Folge, da geht es um das Verfassungsreferendum in Chile. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.